Ich möchte mit einer Geschichte anfangen, die ich selber erlebt habe. Vor etwa, wie viele Jahre ist das her? Vielleicht etwa 6 Jahre. Ich war für 2 Jahre in Australien. Und habe in Sydney gelebt. Ich bin dort ans Hillsong College gegangen. Das war eine Hammerzeit in meinem Leben. Und kurz bevor ich nach Australien gegangen bin, ich habe gewusst, ich werde am Meer leben. Und ich habe mich so unglaublich gefreut, dass ich dort surfen kann. Ich habe einfach die Videos auf YouTube mega oft geschaut, oder, von Surfen, die dort auf diesen Wellen gleiten. Oder? Und es hat einfach so einfach ausgesehen. Oder? Das ist, ich dachte, das will ich unbedingt. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich informiert und alles. Und etwas vom Ersten, was ich gekauft habe in Australien, das ist jetzt kein Witz, neben Müsli und Milch und so, ist ein Surfbrett. Wo ich in der Wohnung angekommen bin, dann bin ich dort surfen. Und neben dieser Freude und Vorfreude habe ich aber auch gleichzeitig eine mega tiefe Urangst in mir verspürt. Von den Sachen, die unter mir im tiefen, blauen, dunklen Meer lungern. Und ich habe gewusst, in Australien gibt es ab und zu so Haiangriffe, oder? Und auf YouTube ist jetzt nicht so der beste Ort, um die Angst zu verlieren, oder? Ich habe dort Zeug gesehen. Ich dachte, das gibt es nicht, oder? Und ich habe neben dieser Freude zum Surfen, habe ich so eine abartige Angst gehabt. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich als Kind, als Bub, irgendwie durch einen Unfall, ich weiß nicht, aus Versehen, der Weiße Hai geschaut habe. Kennt ihr den Film, der Weiße Hai? So ein mega Monsterfilm, so, wo so ein Plastikhai aus dem Wasser kommt, aber ist mega brutal. Aber das ist mir so in meine Seele rein, oder? Als Bub, ich hatte Albträume. Dass ich einfach die Freude und die Angst, die sind gleichzeitig da gewesen. Ich hatte so Schweineangst vor diesen Haien, oder? Dann bin ich nach Australien und habe gemerkt, da sind Surfer 24/7 im Wasser, hunderte von Leuten, oder? Und ich dachte, ja, komm, ja, da passiert schon nichts. Und die Freude hat dann überwiegt, oder? Und dann, mein Mitbewohner war der Pedro. Ich habe mit Pedro zusammen gewohnt. Ich habe ein Foto mitgebracht. Das ist ein Brasilianer. Das glaubt man nicht. Das ist der weisseste Brasilianer, den es je gegeben hat. Und das war eine Maschine im Surfen. Mega dünn, aber ich habe noch ein zweites Bild von ihm. Wie er hier voll auf dieser Welle reitet. Es war eine Maschine, oder? Und er hat gesagt, ja voll, ich zeig dir, wie es geht. Und so, komm mit mir mit. Und ich so, ah, voll cool. Dann sind wir zusammen surfen, oder? Und die jemals wollt, dass jemand dir beibringt, wie man surft, oder? Dann glaubt denen nicht, wenn sie dir sagen, sie wollen es dir beibringen. Er hat dann einfach selber gesurft und ich bin irgendwo im Wasser raus in der Welle gesehen, oder? Irgendwo im Pazifik, ja genau, ist es gesehen, im Ozean bin ich da drin, wir sind surfen, oder? Und dann ist der Moment gekommen, wo ich weiß nicht, wie es passiert ist, bin ich plötzlich die Person gesehen im Wasser, wo am weitesten ausgesehen ist, also am weitesten im Meer in, oder? Und ich schaue so zurück, oder? Und ich sehe den Pedro so 20 Meter weiter hinter mir und dann noch ein paar andere und ich bin einfach am weitesten ausgesehen. Und dann ist so plötzlich, neben dieser Freude, die Angst wieder aufgekommen. Ich so, schaue so an und so, oh mein Gott, was ist, wenn jetzt so ein Stick kommt von unten, oder? Und dann schaue ich so in die Weite vom Ozean raus und sehe, wie etwa 30 Meter weiter raus plötzlich ein riesiger Fisch aus dem Wasser kommt. Und ich habe dann gesehen, ich bin so verschrocken, dass ein Fisch kommt aus dem Wasser kommt wieder, und ich bin so verschrocken, oder? Auf meinem Brett. Und ich habe gemerkt, es ist in der Luft, ich habe gemerkt, es ist ein Delfin, oder? Also ein brauner Delfin. Und ich habe mich so gefreut, oder? Dass es ein Delfin ist, oder Angst, Furcht gleichzeitig, ich habe mich so gefreut. Ah, Delfin! Und dann habe ich natürlich sehr ein Mitteilungsbedürfnis gehabt, oder? Dass es ein Delfin ist, nicht drüben so, hey Pedro, ich habe einen Delfin gesehen, der rauskommt und so. Und Pedro dreht sich so um, schaut mich schockiert an und sagt, hey Matthias, schreit so zu mir, immer wenn es Delfin hat, hat es auch Haie. Hey, dann hat er mich so gesehen, hey, ich bin in Panik ausgebrochen. Ich so, oh mein Gott, oder? Ich so, ich muss da aus dem Wasser raus. Ich habe mich umgedreht, richtig gestanden, habe angefangen zu paddeln. Und ich habe gedacht, hoffentlich sehe ich nicht zu fest aus wie eine Robben, oder, von unten. Ich hatte dann so Bilder, weißt du, von YouTube im Sinn gehabt, wo ein Hai kommt, oder, und ein Delfin irgendwie isst oder so. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, oder, ich bin so paddelt. Und ich habe gedacht, ich muss so schnell wie möglich. Und ich habe mich so angeschaut. Ich habe gedacht, ich muss meine Hände so tief wie möglich ins Wasser drücken, dass ich so schnell wie möglich vorwärts komme, aber so schnell wie möglich auch wieder raus, dass ich, Oder nicht von unten bis dort. Weil ich habe Bilder im Kopf gehabt, und wie dann plötzlich so ein Hai aus dem Wasser kommt und mich dann schnappt. Oder? Gut. Es war wie ein Albtraum gewesen, ich sage es euch. Weil ich bin nicht vorwärts gekommen. Ich kenne die Träume, wo ihr irgendwie wegrennen und es geht nicht richtig. Das ist dort wirklich passiert, weil ich in so einer blöden Strömung in war, die mich richtig Ozean getrieben hat. Und ich habe paddelt wie ein Robben. Also wirklich, ich habe mich so angeschränkt. Und egal wie fest ich probiert habe, in meiner Panik aus dem Wasser rauszukommen, ich habe es einfach nicht fertig gebracht. Egal wie fest ich paddelt habe, ich bin sogar rückwärts gegangen. Das war so krass. Ich habe gedacht, wenn mich jetzt kein Hai isst, ich bin so erschöpft worden. Ich habe gesagt, ich stirb sowieso. Ich einfach von dieser Strömung. Wirklich. Das ist jetzt kein Witz. Ich habe keine Chance gegen die Strömung. Ich war verzweifelt. Und dann plötzlich in meiner Verzweiflung kommt der Pedro von der Seite. Einarmig, oder? Paddelt so zu mir, packt mein Surfboard und zieht mich so, tut meine Richtung ändern und geht mit mir nach rechts. Um zuerst einmal aus dieser Strömung rauszukommen. Und dann hat er mich an Land paddelt, oder einhändig. Oder? Und ich war wirklich erschöpft gewesen. Völlig am Ende, am Strand angekommen, oder? Und im Sand gehockt und dachte, ey, erleichtert, oder? Aber auch wirklich, wirklich kaputt. Und dann schaut mich der Pedro so an und lacht sich ein kaputt und sagt, hey Matthias, das war im Fall ein Witz mit den Hai und den Delfin, das stimmt gar nicht. Wir sind immer noch Kollegen. Aber ich habe gesagt, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Nein, das habe ich nicht gesagt, aber das ist der Serientitel von der Predigtreihe, wo wir drin sind. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und in dieser Serie gehen wir zusammen durch den Epheserbrief. Wir sind letzte Woche, die letzten zwei Wochen durchgegangen, nächste Woche nochmal. Und schauen, wie wir aussehen. Wir schauen in den Spiegel. Wer wir in Jesus Christus jetzt schon sind, wie unsere Identität in Jesus ist, was unser Stand in Jesus ist und was das für eine Erkenntnis mit sich, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn wir das erkennen. Und heute haben wir das Thema gerettet und ich habe da so eine Illustration dabei. Wir sind gerettet. Genau. Das ist so ein Rettungsring, oder? Den zieht man an, wenn man will gerettet werden, oder? Aber vorher möchte ich, wenn ich das jetzt dann gerade in einem Moment wird, erläutern, was das bedeutet. Ich möchte kurz darüber reden, über Paulus, der das geschrieben hat, im Epheserbrief. Oder? Paulus hat etwas verstanden, was wir auch müssen verstehen. Er hat verstanden, dass je besser und genauer du als Christ mit deinem Kopf verstehst und je tiefer du in deinem Herz weißt und darauf vertraust, wer du jetzt schon in Jesus Christus als neue Person bist, desto mehr wird die Umsetzung von diesem neuen Lebensstil zu einem Selbstläufer. Was hat der Paulus gewusst? Der Paulus gibt sich alle Mühe in all seinen Briefen, die er schreibt, dass er den ersten Teil immer dazu braucht, um den Christen, um den neuen Christen und den Christen, die schon länger Christen sind, klar zu machen, wer sie in Jesus jetzt schon sind. Man sieht seine Gebete, er schreibt die auf, er betet das. Dass sie Erkenntnis bekommen von der Liebe von Gott, wie gross Gottes Liebe ist zu den Menschen, dass sie ihnen eine Lampe aufgeht, dass sie checken, was für eine Kraft jetzt schon in ihnen am Werk ist. Weil er hat etwas verstanden. Je mehr sie das checken, wer sie jetzt schon in Jesus sind, er hat verstanden, dass dann der Lebenswandel, der neue, zu einem Selbstläufer wird. Und er verschwendet dann immer, also verschwendet, er braucht dann den zweiten Teil der Briefe, um zu sagen, wie denn der Wandel aussieht. Aber die Reihenfolge ist wichtig, oder? Wenn ein Spiegel hier auf der Seite. Jeder von uns schaut, bevor er aus dem Haus geht, zuerst in den Spiegel, oder? Ich kenne jetzt niemanden, der sagt, nein, ich schaue nicht am Morgen in den Spiegel, ich schaue am oben in den Spiegel. Also es gibt viele Leute, die auch am oben in den Spiegel schauen, ich auch, oder? Aber ich kenne niemanden, der sagt, nein, ich schaue anstatt am Morgen am oben rein, oder? Du musst doch sehen, wie du aussiehst, oder? Bevor du aus dem Haus gehst, oder? Das ist jetzt vielleicht ein Tipp für einen Single da drin. Du musst wissen, wie du aussiehst. Ob du irgendetwas hast in deinem Gesicht. Du musst wissen, wer du bist. Und du machst das nicht einmal pro Jahr, oder? Du machst das wöchentlich, mindestens, okay? Oder täglich am besten. Gut. Also gut. Genauso solltest du dein christliches Leben so führen. dass du zuerst weißt oder immer wieder neu weißt, wer du in Christus jetzt schon bist, damit der Wandel nicht zum Scheitern verurteilt ist. Also, in der letzten Woche haben wir gehört, dass wir heilig sind, dass wir gesegnet sind. Und das nicht, weil wir so gut leben, sondern einfach, weil es Gottes Geschenk ist und Gottes Gnade. Und heute das Thema gerettet, wie gesagt. Und jetzt ist die Frage, oder? Wenn man sagt gerettet, du bist gerettet, dann muss man sich doch fragen, oder? Das stellt sich doch eine Frage. Oder es ist manchmal so eine christliche Floskel, oder? Ja, ich bin gerettet und so. Aber man muss sich doch fragen, wenn man sagt, ich bin gerettet, vor was eigentlich? Oder? Du kannst ja nicht sagen, ich bin gerettet, wenn du nicht weißt, vor was. Wer rettet eigentlich wer vor was? Und jetzt nochmal, je präziser und genauer wir verstehen, was das bedeutet, desto mehr geretteter leben wir. Versteht ihr? Desto mehr gerettet leben wir. Von was sind wir gerettet? Ich sage euch, die Antworten, die ich euch gebe, die sind so gut. Nicht, weil ich die, die sind nicht von mir. Das ist das Evangelium, das jetzt dann kommt. Die sind so gut, dass du heute glücklicher aus dieser Halle rauslaufen willst, als du reingekommen bist. Amen. Und ich wünsche mir und ich bete und ich bin überzeugt, dass heute Leute hier innen sitzen und ihr werdet frei werden von Sachen. Ihr werdet gerettet werden von Sachen. Es gibt Leute, die werden geheilt werden von Sachen heute Morgen. Da bin ich überzeugt. Es werden Leute hier rausgehen mit einem neuen Bild von Gott. Amen. Sind ihr ready für das? Also, wir lesen jetzt zusammen, was der Paulus geschrieben hat in diesem Epheserbrief. Das ist ein längerer Text und aber wir schaffen das, ist gut. Also Epheser 2, 1 bis 9. Paulus schreibt zu den Epheser. Auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahin gelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand, und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns, wie die anderen auch. Gott aber, jetzt können wir alle sagen zusammen, Gott aber, es ist wichtig, wer, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch Gnade seid ihr gerettet, und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben in Christus Jesus. So wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade, was? Zeigen. Durch die Güte, die er uns erweist in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Geschenk ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Wir sind gerettet, okay? Und der vorletzte Satz bringt so gut auf den Punkt, was ich probiert habe, in der ersten Teil von meiner Predigt zu sagen. Dass wir heilig sind, gesegnet sind, gerettet sind, all die Zusprüche, ist nicht wegen unserer Leistung oder Anstrengung oder unserem Lebenswandel, sondern ist allein Gottes Geschenk, okay? Und je genauer wir das schnallen, desto mehr wirkt sich das in unserem Leben aus. Also, wir sind gerettet. Vor was? Vor was sind wir gerettet? Bevor ich jetzt das beantworte, muss ich ein bisschen provozieren, okay? Weil zum Teil muss man auch sagen, vor was wir nicht gerettet sind, um ein kleines Bild zu zerstören, das relativ verbreitet ist unter Christen. Ist gut. Ich weiss, es ist provozierend, und ich weiss auch, dass das für gewisse von uns vielleicht existenziell etwas erschüttert, okay? Aber ich baue nachher wieder etwas auf, etwas Schönes, okay? Ist gut. Also, ich habe ein Bild mitgebracht von Jesus, der an der Tür steht, oder ein Comic. Jesus steht an der Tür und klopft an und sagt, kannst du eins weitermachen, lass mich rein, oder? Und dann, ja, da innen hört das und sagt, ja, wieso eigentlich? Wieso? Ist klar, oder? Und sagt Jesus, damit ich dich retten kann. Und jetzt kommt die grosse Frage, oder? Da innen denkt sich, ja, von was? Von was eigentlich? Und dann sagt Jesus etwas, was er nie sonst in der Bibel sagt, aber viele Christen glauben das. Jesus sagt, vor dem, was ich dir wird antun, wenn du mich nicht reinlässt. Ja, genau. Einige von uns lachen jetzt, oder? Aber du glaubst gar nicht, wie viele Christen das als Bild haben vom Evangelium. Wie viele Christen das denken, dass das die gute Nachricht ist. Ich bin so froh, ist das Evangelium so viel besser als das. Ich sage euch jetzt mal etwas ganz Ehrliches. Das ist alles ehrlich, was ich gesagt habe. Das ist komisch, dass ich das gesagt habe. Aber ich sage euch jetzt mal, das ist nicht biblisch. Das ist nicht die gute Nachricht. Evangelium heisst, ist eine frohe Nachricht, eine frohe Botschaft, nicht eine Drohbotschaft. Amen. Jesus rettet uns nicht vor sich selber. Und Jesus rettet uns auch nicht vor Gott. Jesus rettet uns nicht vor Gott. Schauen wir mal genau, was der Text dann sagt. Ich weiss schon, wie man auf diese Gedanken kommt. Ich weiss schon, wie man gewisse Versen rauspickt und sich dann ein System zusammenbaut und dann zu einer Idee kommt. Und plötzlich landet man bei einem Comic und man denkt, das kann ja nicht sein, oder? Wie sind wir überhaupt dort angekommen? Ich weiss schon, wie man dort ankommt. Aber jetzt lassen wir uns mal genau anlesen, vor was der Paulus schreibt, dass wir gerettet sind. Okay, wir lesen es nochmal. Epheser 2, 1 bis 3. Das heißt, auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. Wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Er redet vom Teufel. Oder vom Satan. Ich rede nachher noch mehr darüber. Unter diesen haben auch wir alle einst dahin gelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte, und wonach der Sinn uns stand, und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns wie die anderen auch. Und Paulus redet hier in einem mythischen und metaphorischen Spruch über das Verhängnis vom Bösen, wo irgendwie über jedem einzelnen Mensch steht und ihn in seiner Handlungsfreiheit beschränkt und so niederzwingt. Man könnte auch von der Strömung vom Bösen reden. Von der Strömung vom Bösen, die dich in eine Richtung zieht. Von einer Sünde, die schlussendlich im Tod und im Verderben endet. Eine Sünde ist wie eine Krankheit, wie eine schreckliche Krankheit, wie ein Krebs, wo du damit infiziert bist. Ein Krebs, der in dir wächst. Und wenn du nicht geheilt wirst, bringt er dich um. Die letzte Konsequenz ist der Tod. Und egal wie fest du selber dagegen ankämpfst, egal, du hast keine Chance. Du hast keine Chance gegen diese Strömung. Es heißt im Text, wir haben dahin gelebt und taten, was das Fleisch wollte. Nicht, was wir wollten. Das ist ein wichtiger, riesiger Unterschied. Es ist etwas in uns, wo etwas anderes will, als eigentlich wir wollen. Der Paulus schreibt das eigentlich im Römerbrief. Ich mache das, was ich eigentlich nicht will. Und das, was ich nicht will, mache ich trotzdem. Und ich merke, ich bin gezwungen und ich merke, etwas ist in mir, wo etwas nicht will, was ich eigentlich will. Er nennt das Fleisch und Sünde im Fleisch. Etwas, was uns immer wieder in die falsche Richtung bringt. Okay, ich weiss, wie man jetzt darauf kommt, dass Jesus uns vor Gott rettet. Zum Beispiel in einem Vers heißt, wir sind Kinder des Zorns. Okay? Und du kannst das schon so deuten, ich sage nachher gerade etwas dazu, aber du kannst sagen, wenn du sagst, wir sind Kinder vom Zorn und jetzt sind wir Kinder von Gott, die Frage ist, wer ist dein Vater? Ist es der Zorn oder ist es Gott? Verstehst du, Paulus spielt hier mit Bildern. Was stört dich, der Zorn oder der Vater Gott? Aber es gibt andere Stellen in der Bibel, wo du sehr wohl davon kannst reden, dass Jesus uns vor Gottes Zorn rettet. Das kannst du schon sagen. Aber du kannst nicht sagen, dass Jesus uns vor Gott rettet. Du kannst sagen, Jesus rettet uns vor Gottes Zorn, aber nicht vor Gott. Ich will es erklären. Für das müssen wir verstehen, was mit Zorn Gottes gemeint ist. Und wo gehen wir anschauen? In der Bibel. Der Paulus sagt im Römer 1, ihr könnt das daheim nachlesen, dass der Zorn Gottes jetzt offenbar worden ist. Und das ist nämlich, dass Gott die Menschen in ihren Begierden preisgegeben hat, dass er sie dahingegeben hat, dass er gesagt hat, okay, hört nicht auf meine Gebote, ihr hört nicht auf das, was gut ist für euch. Ja, dann machen wir halt. Wie ein Vater, der dem Kind sagt, hey, lang nicht an die Herdplatte und das Kind macht es trotzdem und verbrennt sich die Hand. Das ist die Strophe der Sünde, dass jetzt die Hand verbrennt ist. Der Vater muss nicht mehr auf die Hand schlagen, verstehen Sie? Er muss jetzt nicht noch die Hand brechen oder abschneiden oder so etwas. Aber wenn das Kind darauf beharrt und nicht auf die Warnungen vom Vater und immer wieder dran langt und es wird erwachsen und dann sagt irgendwann der Vater, ja, ich gebe dich Preis. Das ist der Zorn von Gott. Das ist biblisch. Römer 1, könnt ihr es gerne nachlesen. Also, Jesus rettet uns vielleicht vor dem Zorn von Gott, aber nicht vor Gott selber. Das ist ein riesiger Unterschied. Ein plastisches Beispiel von dieser Strömung vom Bösen ist zum Beispiel in Deutschland gesehen vor 70, 80 Jahren. Oder mit den Nazis und dem Holocaust. Die Judenvernichtung. Wo einfach irgendwie die Strömung vom Bösen so eine Dynamik können entwickeln, dass ein ganzes Volk mitgerissen worden ist, was dazu geführt hat, dass Millionen von Juden verändert sind im Tod. Oder ISIS. Eine teuflische Ideologie. Eine dämonische Ideologie, die irgendwie rechtfertigt, dass man Menschen grausam umbringt. Letztens habe ich gelesen, in der Flüchtlingskrise, oder? Ich habe letztens gelesen, das hat mich so, ich meine, ich spinne. Seit der Flüchtlingskrise, also 4, 5 Jahre, ich weiß nicht, sind über 10'000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. 10'000, wir baden dort drin, weißt du? Und ich will jetzt nicht politisch irgendwie eine Aussage machen, aber irgendwie bringen wir es mit unserem System nicht fertig. Wir sind irgendein dämonisches System, das es nicht fertig bringt, das es einfach dazu hat, dass 10'000 versuchen. Es wäre so günstig, denen zu helfen mit ein paar Schiffen. Ist doch crazy, oder? Ich bin sicher, Jesus würde das Hölle nennen. Das ist Hölle. Die Bibel nennt so etwas Hölle. Wenn Jesus von Hölle redet, ist es sehr diesseitig. Also, weiter. Jesus rettet uns vor dem. Jetzt vielleicht nicht so gross, jetzt so weltpolitisch gesehen, vielleicht in deinem persönlichen Leben. Kennst du so eine Strömung in deinem Leben, die dich immer wieder zwingt, etwas zu machen, was du eigentlich nicht willst? Die dich zwingt, Sachen zu machen, die schädlich sind? Die dir schaden, die deinen Mitmenschen um dich herum schaden? Kennst du das? Wutausbrüche. Neid. Gibt's. Habgier. Eifersucht. Sucht. Pornografie, Zeug, das dir schadet und deinem Umfeld, Alkohol, Lästern über andere. Ich merke das immer bei mir oft, dass ich denke, ich will nicht schlecht über andere Leute reden, wenn sie nicht anwesend sind. Ich merke, ich mache das. Irgendwie ist eine Strömung da. Ich weiß nicht, wo ich dort anziehe. Mobbing, Untreue, Ehebruch. Unsere Worte, die wir nicht im Griff haben und immer wieder andere verletzen, obwohl meistens die Leute verletzen, die uns am wichtigsten sind. Gibt es eine Strömung in deinem Leben, die dich in so eine Richtung reindrückt? Also, vor was rettet uns Gott? Vor was? Rettet uns Jesus, sorry. Jesus rettet uns vor der Sünde und der letztendlichen Konsequenz davon, dem Tod. Jesus rettet dich aus dem Strom vor der Sünde, aus dem Zwang, zum Sündigen. Er schenkt dir Freiheit, um das Richtige zu machen. So wie der Pedro, der von der Seite kommt und deine Richtung ändert, dich aus dem Strom rausnimmt und an den Strand bringt. Und jetzt kommt mein Schlüsselsatz. Jesus rettet dich nicht vor Gott, sondern Gott rettet dich durch Jesus. Das ist ein riesiger Unterschied. Das ändert alles, wenn du das in dein Herz, wenn du das da oben und da unten reinkriegst, es ändert alles, wie du mit deinem Nächsten umgehst, wie du mit dir selber umgehst, wenn du versagst. Jesus rettet uns nicht vor Gott, sondern Gott rettet uns durch Jesus. Amen. Vielleicht bist du jetzt gerade in so einem Strom inne und du merkst, es zieht dich in eine Richtung, die schädlich ist, wo dir schadet und deinen Mitmenschen um dich herum. Und es gibt gute Nachricht. Gott ist für dich. Gott will dir helfen dort raus. Gott ist für dich. Es heisst, aber Gott aber, nicht Jesus aber, der uns vor Gott rettet. Gott aber, in seinem Erbarmen, ist gekommen, greift ein. ich möchte das kurz beweisen. Ganz simpel, wo man aber oft überliest. Matthäus 1, 21 spricht der Engel zum Josef. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das ist der Grund, wieso Jesus heißen soll. Denn er wird sein Volk retten von seinen, was? Sünden. Nicht vor seinem Gott, okay? Und der Name von Jesus ist Programm, okay? Der Grund, wieso der Engel sagt, nenn ihn Jesus. Ich will er das Volk wieder retten von seinen Sünden. Und Jesus bedeutet, das kommt vom Griechischen, das heißt Jesus. Und es kommt ursprünglich vom Hebräischen, das heißt, kommt von Joshua oder kommt dann alles so ein bisschen von dort. Und Jehoshua, das heißt Jahwe und Shua. Und Jahwe ist Gott und Shua heißt Rettung oder Hilfe oder Helfer. Das heißt, Jesus bedeutet, Gott ist Rettung. Jesus bedeutet, Gott ist Hilfe. Versteht ihr? Jesus, Gott rettet uns durch Jesus und nicht Jesus rettet uns vor Gott. Der Tod von Jesus am Kreuz verändert nicht Gottes Bild, das er über uns hat, sondern der Tod von Jesus am Kreuz verändert unser Bild, das wir von Gott haben. Amen. Jesus sagt im Johannesevangelium so oft, ich mache nur das, was ich den Vater sehe machen. Er sagt sogar einmal, wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Die zwei sind eins. Das ist eine Einheit. Auch am Kreuz. Jesus rettet uns nicht vor Gott, sondern Gott rettet uns durch Jesus. Von der Macht von der Sünde und von der letztendlichen Konsequenz im Tod. Und wie hat er das gemacht? Er ist gestorben. Für uns. Verstehen? Jesus ist für uns gestorben. Das ist auch noch wichtig. Jesus ist für uns gestorben und nicht für Gott. Okay? Bei Gott hat sich nicht verändert, wie er ist zu uns. Jesus ist für uns gestorben. Nicht Jesus ist für Gott gestorben. Damit, weil Jesus gestorben ist, wissen wir, dass Gott ein Gott ist, der eher für uns stirbt, anstatt dass er uns wird verurteilen. Okay? Er zeigt uns mehr, wie er ist. Er ist für uns gestorben und so stirbt auch die alte Natur in uns. Die Strömung, das Fleisch, was der Paulus sagt, wo etwas anderes will, das wird abgetötet. Und durch die Auferstehung von Jesus wird eine neue Natur, ein neues Leben in uns erweckt, wo wir auch so erleben können, durch seinen Heiligen Geist. Also, darf ich es nochmal ein bisschen provokativer ausdrücken? Ist gut? Ja. Meine Mailadresse ist dann im Internet, falls ihr euch beschweren wollt. Jesus rettet uns nicht vor Gott. Also Jesus rettet uns auch nicht vor der aktiven Strafe der Sünde, sondern vor der Macht der Sünde. Das ist biblisch. Das andere ist auch biblisch, aber es sind so einzelne Versen rausgepickt, die etwa 500 Jahre alt ist und es gibt so ein Comic am Schluss. Okay. Also, Lukas 5, 31 bis 32. Und Jesus entgegnete ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Umkehr. Ben kann sich auf die Bühne kommen. Darf ich einen Vorschlag machen? Lasst uns Jesus ein bisschen biblischer sehen, okay? Lasst uns Jesus ein bisschen biblischer sehen. Lasst uns Jesus mehr als Arzt anstatt als Anwalt gesehen, okay? Lasst uns Jesus mehr als Arzt anstatt als Anwalt gesehen. Lasst uns Evangelium mehr als Spital gesehen anstatt als ein Gericht. Das ist biblisch. Sünd ist nicht etwas, das bestraft werden muss. Sünd ist etwas, das geheilt werden muss. Was bringt es denn, wenn Sünde bestraft wird? Wenn es nachher gleich wieder machst? Sünde muss geheilt werden. Jesus ist der Arzt. Jesus ist nicht der Anwalt, der dich vor Gott rettet. Sondern der Anwalt, der dich vor Gott, dem Richter, rettet, sondern Jesus ist Gottes Antwort auf die Welt. Jesus ist Gottes Heilig, Gottes Medizin für die sündhafte Welt. Das ist Gottes Antwort. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die zwei sind eins. Die zwei sind eins. Wenn du Jesus am Kreuz siehst, siehst du Gott. Jesus stirbt für uns und nicht für Gott. Jesus rettet uns nicht vor Gott, sondern vor einem falschen Bild von Gott. Gleich wie ich in dieser Strömung war und ans Ufer gekommen bin und gemerkt habe, das war alles eine Lüge. Ich hatte die Panik wegen einer Lüge. Und mit dem möchte ich nicht sagen, dass einfach alles hier im Kopf stattfindet, oder? Und eigentlich musst du einfach anders denken, dann ist alles gut. Ich war ja in dieser Strömung und ich weiss nicht, wenn er mir geholfen hat, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Wirklich. Ich will mit dem nicht sagen, aber der Grund, wieso ich dort raus so Panik hatte, ist wegen einer Lüge. Wegen einer Lüge über Gott. Lasst uns aufhören, uns ein falsches Gottesbild zu machen, irgendein menschengemachtes Bild von Gott. Lasst uns Gott ernst nehmen, wenn er sagt, schaut auf meinen Sohn, so bin ich. Nicht irgendwelche philosophischen Konstrukte und einzelne Fäden. Schaut auf Jesus, so bin ich. Und er rettet uns von einem falschen Bild von Gott. Vielleicht bist du in so einer Situation, wo du in der Strömung bist und du merkst, du kommst nicht raus und du bist in die falsche Richtung am Go. Und vielleicht hast du es auch selber verschuldet. Vielleicht hast du gewusst, das ist jetzt falsch, dass ich dort reingehe. Aber du kommst nicht mehr raus. Du kommst selber nicht mehr raus. Du kommst nicht mehr raus. Lass mich dich ermutigen. Jesus ist Spezialist für so Sachen. Sein Name bedeutet, Gott ist Hilfe. Gott ist für dich in dieser Situation. Er will dir helfen. Aber verstehst du, er kommt wieder Pedro als Messias, oder? Spanischer Hispano, dritt Messias. Buenos Dias, Messias. Gut, er kommt von der Seite. Nimm dort deine Richtung an. Aber schau, wenn du willst aus dieser Strömung rauskommen, musst du dich wenden. Du musst bereit sein, dich umzukehren. Von dem, was dich kaputt macht, von der Dunkelheit, zu dem, was dich lebendig macht, zum Licht. Du musst bereit sein, die Dreieck mitzumachen. Wenn du nicht bereit bist, so eine Dreieck zu machen mit Jesus, kann er dir auch nicht helfen, okay? Er ist Spezialist für solche Sachen. Wenn du seine Hilfe brauchst, seine Rettung brauchst, wenn du merkst, du bist im Strom von der Sünde, vom Bösen, und du kommst dort selber nicht raus, dann kann er dir helfen. Aber du musst etwas verstehen. Jesus ist nicht für alle gekommen. Jesus ist nur für die Kranken gekommen, sagt er selber. Die Frage ist mehr, checkst du, ob du krank bist? Weil er hilft dir nicht, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du seine Hilfe brauchst. Er ist Spezialist dafür, der lange Arm, den er ausstrecken kann und deine Richtung ändern, wenn du willst, und dich ans Land bringen. Dich retten vor der Sünde und vor einem falschen Bild von Gott. Also, wenn du heute Morgen da bist und du merkst, du brauchst seine Rettung, du hast sie bitte nötig, dann kannst du heute ein Zeichen geben zu dem Jesus, zu dem Gott, der dir helfen will. Und wenn wir alle jetzt die Augen offen haben, wenn du merkst, ich brauche Rettung, dann streck jetzt deine Hand auf, wo immer du hockst. Merci vielmals hinten. Egal, ob du schon lange dabei bist oder nicht, wenn du merkst, ich brauche Rettung, streck deine Hand auf. Lass sie oben, so hoch wie es geht. Also so hoch wie es geht, einfach oben. Lassen. Wir wollen zusammen beten. Und nachher wollen wir zusammen singen. Lieber Gott, du siehst die Hand, du siehst die Nöte, du siehst, was hier gebraucht wird, und ich bitte dich, dass du die Richtung änderst, dass du eine andere Richtung einschlägst, dass du uns ans Ufer ziehst in Sicherheit, dass du uns aus dem Strom vom Bösen rausziehst, von diesem Strom von dieser Sünde. Jesus, ich danke dir, bist du Spezialist für so Fälle. Ich danke dir, bist du gekommen für die Kranken. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt rettest. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt rettest. Du hast einmal gesagt, durch den Paulus, alle, die deinen Namen anrufen, werden gerettet werden. Wir vertrauen auf deine Gnade, nicht weil wir das aus unserer eigenen Kraft machen können, sondern nur, weil du uns liebst. Weil du gut bist zu uns und jetzt uns zeigst, wie du wirklich bist. Ich bitte dich für all die Leute, die jetzt vielleicht in ihrem Gottesbild ein bisschen aufgerüttelt worden sind, ich bitte dich, dass du Segen bringst, Frieden bringst, Liebe bringst, Jesus. Ich danke dir für das. Amen.
Hey, cool, hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.